Vor einigen Jahren habe ich zum ersten Mal an meinem Körper gespürt, dass ich zu viel Stress in meinem Leben hatte. Das kannte ich so eigentlich lange Zeit noch nicht. Ich weiß, als ich Jugendlicher war und in der Jugendzeit in Oerlinghausen, wo ich ursprünglich herkomme, da lief das eigentlich immer so ab, dass ich nie großartig viel Stress verspürt habe. Ich habe zwar super viele Sachen mitgemacht. Wir haben Menno Camp organisiert, das ist die Sola-Freizeit, so das Äquivalent dazu von unserer ursprünglichen Gemeinde, wo ich herkomme. Ich war auf Herbstspielen dabei, ich war auf der Kinderbibelwoche mit dabei. Ich war eigentlich 5 Tage die Woche, also von 7, war ich irgendwie unterwegs, war mit Freunden, habe jegliche Dienste auch in der Kirche zugesagt, wo ich angefragt wurde. Und ich habe nie großartig viel Stress dabei verspürt. Und erst als ich auf der Bibelschule war, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass in meinem Kopf, dass ich zu viel Spannung habe, die ich vorher eben ganz locker aushalten konnte. Und das hat sich bei mir so bemerkbar gemacht, dass auf einmal meine Haut richtig stark angefangen hat zu jucken. Teilweise ging es so weit, dass ich im Winter rauslaufen musste, irgendwie mein T-Shirt ausziehen musste und irgendwie in der Hocke meine Hände festgehalten habe, weil mein Oberkörper so stark gejuckt hat und ich dabei war, meine Haut zu zerkratzen, weil mein Körper darauf reagiert hat, ich hatte zu viel Stress. Und als ich das mal so in unterschiedlichen Kontexten geteilt habe, ist mir aufgefallen, dass viele Erwachsene besonders, aber auch teilweise schon junge Erwachsene, Jugendliche auch, irgendwie diese Symptome auch haben, wenn auch vielleicht andere. Bei meiner Frau zum Beispiel ist das Migräne, ne? Dass dann die Migräne sehr stark aufkommt, wenn neben der 40-Stunden-Woche noch viele andere Sachen nebenbei laufen und man irgendwann merkt, es wird zu viel. Unruhiges Wochenende, dann noch eben die ganze Arbeit dazu, es ist nicht mehr, dafür ist der Körper nicht ausgelegt. Ein Freund von mir hat eine Beförderung bekommen und ebenfalls nach der Beförderung, zack, hatte er Ausschlag an der Haut, weil er auch gemerkt hat, boah, das ist gerade zu viel Stress, zu viel gerade los. Und so höre ich das wirklich von ganz vielen unterschiedlichen Leuten mit Bauchschmerzen, Hautproblemen, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Wir sind heute unglaublich stark in Eile. Ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt es denn eigentlich, dass wir heute so gestresst sind? Woher kommt es, dass wir heute so in Eile sind? Und der Autor John McComas skizziert in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit so eine kurze Geschichte der Eile. Und er sagt, die erste wichtige Zäsur, der erste wichtige Einschnitt in der kurzen Geschichte der Eile ist, mein PowerPoint funktioniert hier gerade nicht. Jetzt funktioniert's? Okay, super. Ist die Sonnenuhr, 200 vor Christus, die Erfindung der Sonnenuhr. Und zwar lief das damals so ab, dass man so einen Mast aufgestellt hat und wenn die Sonne von der einen Seite schien, dass dann auf der anderen Seite ein Schatten entstanden ist. Und man so in etwa wusste, an welchem Teil des Tages man eigentlich gerade sich befindet. Und schon damals fanden das nicht alle so toll, dass es so eine Art Sonnenuhr gibt. Und zwar gab es einen römischen Dichter Plautus, der hat geschrieben, wer wagt es, meinen Tag so jämmerlich in Stücke zu teilen? Also Plautus war jemand, der empfand die Sonnenuhr als ein Einschnitt in seine persönliche Freiheit, ne? Als irgendwie eine Druckausübung, dass man jetzt weiß, an welchem Tag, in welchem Teil des Tages man unterwegs ist. Und natürlich ist er damit in einer sehr privilegierten Situation, dass er überhaupt auch als Dichter unterwegs war. Aber es ist trotzdem spannend, dass das so die erste wichtige Zäsur ist. Wenn wir dann eben weiterschauen, dann sehen wir, dass aber trotzdem die meisten Leute nicht so gestresst waren, wie wir es heute im 21. Jahrhundert sind. Und so auch in den Evangelien und auch in den neutestamentlichen Briefen. Der Begriff Stress, Eile, spielt eigentlich überhaupt keine große Rolle. Zumindest, wenn man nach diesen Wörtern sucht. Sie spielen einfach, keine wichtige Rolle, weil die Leute damals ganz andere Probleme hatten als wir heute. Irgendwann kam es aber dazu, dass das Christentum Staatsreligion wurde im 4. Jahrhundert und sich dann unterschiedliche Bewegungen etablierten, zum Beispiel eben die Mönchsbewegungen. Und bei den Mönchen, die erfanden dann die mechanische Uhr im 12. Jahrhundert. Und Comer sagt, 1370 ist die zweite wichtige Zäsur in der Geschichte der Eile. Und zwar die Erfindung der Kirchenturmuhr. Die mechanische Uhr gab es zwar schon vorher, aber 1370 war der erste Zeitpunkt, in dem ein Kirchenturm mit einer Uhr versehen wurde. Meines Wissens nach war das sogar in Köln. So, was passiert nämlich bei so einer Situation? Damals waren die Kirchenbauten die größten Bauten in der Stadt. Das heißt, an diesen Türmen hat man sich in der Stadt orientiert. Überall, wo man unterwegs war und nicht mehr genau wusste, wo bin ich hier eigentlich, hat man geguckt, wo ist der Kirchenturm? Und dort hat man hingeschaut. Und die Kirche war halt meistens im Zentrum der Stadt. So, was passiert jetzt, wenn dort eine Turmuhr etabliert wird, eine Uhr? Überall, wo sich Menschen orientieren, denken sie automatisch immer an die Zeit. Ne? Und das war der Zeitpunkt, seitdem eben Zeit einen starken Einfluss in die Gesellschaft hinein bekommen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so stark ausgeprägt, aber mit diesen Kirchenturmuhren hat es Einfluss gefunden in die gesamte Gesellschaft. Jetzt sind die Menschen aber immer noch dann schlafen gegangen, als es dunkel wurde, und sind dann aufgestanden, als es hell wurde. Das änderte sich erst mit der Erfindung der Glühlampe 1879. Bis zu diesem Zeitpunkt, sagen Schlafforscher, haben die Menschen in etwa 9 bis 11 Stunden pro Nacht geschlafen und nach der Erfindung der Glühlampe in etwa bis heute 7 bis 9 Stunden. Das muss man sich mal vor Augen führen. 9 bis 11 Stunden haben die Menschen damals geschlafen. Ja, wie ging es denn auch anders? Man konnte ja nicht, wenn es dunkel war, irgendwie noch großartig arbeiten. Das war ja gar nicht möglich. Man konnte ja nur irgendwie eine Kerze anzünden oder mit einer Fackel irgendwie rumlaufen oder irgendwie sowas in die Richtung organisieren. Und erst ab 1879 war es möglich, dass eben man viel länger in die Nacht hinein arbeiten kann und trotzdem früh aufsteht, wenn es hell wird. Und das ist eine super spannende Sache, weil ich merke das immer wieder in Gesprächen bei Leuten. Manche lesen nämlich zum Beispiel so Erweckungsprediger. Und dann lesen die, boah, die sind um 4 oder 5 Uhr morgens schon aufgestanden, bevor alle anderen aufgestanden sind. Und dann haben die 1 bis 2 Stunden vorher gebetet. Boah, das will ich irgendwie auch etablieren. Vergisst dabei aber, wann die schlafen gegangen sind. Weil nämlich vor der Erfindung der Glühlampe man schlafen gegangen ist, als es dunkel wurde. Und irgendwie etablieren manche Leute nur dieses 4, 5 Uhr morgens aufstehen, aber nicht dieses Schlafen gehen, wenn es dunkel wird. Und dann muss man sich auch nicht wundern, warum Leute von einem Abstand nehmen wollen, weil man einfach zu wenig Schlaf hat und zu stachelig im Alltag wird, weil es eben nicht möglich ist, dass man das einfach so etabliert, ohne halt eben auch die Schlafgewohnheit, wann man schlafen geht, zu ändern. 1879. So, im 20. Jahrhundert entwickelte sich dann Prognosen, wo Leute danach gefragt haben, was wird wohl das größte Problem im 21. Jahrhundert sein? Und eines der größten Probleme wird vermutlich die freie Zeit sein. Weil dadurch, dass man jetzt so effizient arbeiten kann, dadurch, dass man bis tief in die Nacht arbeitet, werden wir ja irgendwann alles geschafft haben, was wir erreichen wollen, und dann werden wir nur noch gucken, dass wir irgendwie mit unserer freien Zeit klarkommen. Aber wir sitzen heute alle hier, wir wissen, es ist ganz anders gekommen. Im Gegenteil, es ist dazu gekommen, 2007, dass das iPhone der ersten Generation auf den Markt gekommen ist. Heute ist es noch drastischer, dass wir unsere Arbeit mit bis nach Hause nehmen, dass wir in der Lage sind, heute, wenn wir nach Hause kommen, auf einmal unsere Mails zu checken, irgendwelche Anrufe zu bekommen. Matthias hat es gerade schon gezeigt. Man ruft irgendwie, man telefoniert mit Leuten, man versucht noch dies und jenes irgendwie nebenbei zu machen. Das ist der gewöhnliche Alltag von uns Menschen in Deutschland, dass wir noch gestresster sind, dass wir noch mehr in Eile sind, dass wir noch beschäftigter sind und unsere Arbeit mit bis in unsere Hosentasche bringen. Und nicht nur das, die Pandemie hat gezeigt, Homeoffice ist ebenfalls ein Faktor, dass wir unsere Arbeit so stark mit reinnehmen, dass sie in der Wohnung auf bestimmte Räume sogar oder vielleicht sogar auf ganze Wohnungen oder Häuser auch nochmal integriert wird, sodass wir auch zu Hause ständig an Arbeit denken müssen, auch lokal, nicht nur vom Smartphone her, sondern auch lokal. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, ich arbeite selber 2 Tage Homeoffice die Woche und ich habe auch ein Smartphone. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem dieser Aspekte bewusst machen müssen. Und deswegen ist das Thema der heutigen Predigt: Mach mal langsam. Mach mal langsam. Ganz bewusst. Und mein Plädoyer ist, dass wir vielleicht nochmal den Begriff langsam neu füllen müssen. Denn häufig ist dieser Begriff langsam sehr negativ besetzt. Wenn jemand zum Beispiel langsam redet, ist man sofort, es ist nicht gut besetzt. Oder genauso, wie wenn man irgendwie in einem Restaurant ist und die Küche braucht sehr lange für das Essen. Und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und bringt das Essen sehr langsam hin. Und direkt sind wir, oh, schlechtes Restaurant. Oder wenn wir sagen, boah, das ist so langweilig, steckt in diesem Wort lang eben auch, also gleicher Wortstamm mit langsam. Langweilig und langsam. Und mein Plädoyer ist, dass wir nochmal ganz neu diesen Begriff langsam füllen, und zwar positiv füllen, ganz bewusst. So, mach mal langsam. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann habe ich vorher schon gesagt, finden wir nicht explizit dieses Thema Stresseile. So, das war damals nicht das Problem von denen. Was wir aber finden, und das ist ganz spannend, was wir aber finden ist, wie Jesus mit Unterbrechungen umgegangen ist. Das heißt, wenn wir eben diese ursprüngliche Fragestellung nicht mehr aufwerfen können, müssen wir die Frage ändern. Und bei Jesus sehen wir, wie er mit Unterbrechungen in seinem Alltag umgegangen ist. Wir lesen in Markus 5, ab Vers 21, dort heißt es: Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer. Er war vorher unterwegs, hat einen Besessenen geheilt, und jetzt heißt es eben, dass er mit dem Boot rüberfährt, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Dieser Synagogenvorsteher hieß Jairus, und er bat Jesus sehr: Jesus, meine kleine Tochter liegt gerade im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit, und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Und darunter war auch in der Menge eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet, und es hatte ihr nichts geholfen. Sogar im Gegenteil, ihre Blutungen waren noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte: Wenn ich nur Jesu Gewand anfasse, dann werde ich schon geheilt. Sofort hörte die Blutung auf, und sie spürte, dass ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm: Jesus, du siehst doch, wie die Menge dich drängt, und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorangegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Was passiert in dieser Story? Was passiert in dieser Geschichte? Jesus hat eigentlich ursprünglich eine Mission. Er hat irgendwas vor. Deswegen kommt er ans andere Ufer. Und jetzt kommt direkt die allererste Unterbrechung. Jairus, der Synagogenvorsteher. Und er kommt zu Jesus und sagt: Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Komm nach Hause zu uns. Leg ihr die Hände auf, sie soll gesund werden. Was macht Jesus nicht? Jesus sagt nicht: Ach, Jairus, sorry, ich bin bis oben hin voll. Ich habe nach dem, was ich hier noch tue, noch dies und jenes vor, und mein Google-Kalender zeigt mir an, ich muss wirklich heute alles auskosten. Ich habe so viele Termine, es geht nicht. Nein, sowas sagt Jesus nicht. Sondern Jesus lässt sich auf diese Unterbrechung ein. Er geht dem Synagogenvorsteher nach. Und es kommt zu einer zweiten Unterbrechung. Ne? Die Frau, die so starke Blutungen hat. Und auch dort geht Jesus dem nach. Und das ist total krass. Weil stell dich mal das aus der Perspektive von Jairus, von dem Synagogenvorsteher, vor. Er hat ein Kind, es liegt im Sterben, Und Jesus führt erstmal noch eine tolle Konversation und ein tolles Gespräch mit dieser Frau, die Blutungen hat. Jairus muss ja irgendwie kirre im Kopf geworden sein. Der ist ja, seine Tochter liegt im Sterben und Jesus spricht da ganz entspannt mit einer anderen Frau auch noch. Aber nein, Jesus bleibt Herr über der Situation. Er spricht mit dieser Frau, sie erzählt ihm alles und er spricht ihr zu: meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh los in Frieden. Total spannend. Und erst nachdem Jesus dieser zweiten Unterbrechung nachgeht, geht er wieder der ersten Unterbrechung nach und dann wieder seinen ursprünglichen Auftrag, seiner ursprünglichen Situation. Was sehen wir bei Jesus ganz besonders? Wir sehen bei Jesus, dass es einen Spielraum gab zwischen seiner Belastungsgrenze, seinen 100%, und dem, was er eigentlich im Alltag tat. Wir sehen, es gibt einen Spielraum. Jesus hat nicht jeden Tag 100% gegeben, sondern Jesus hat Zeit gehabt für Unterbrechungen. Jesus hat Zeit gehabt und hat sich ganz bewusst Zeit vielleicht sogar eingeräumt, damit er diesen Unterbrechungen nachgehen kann. Jesus hat sich seinen Alltag vielleicht zu 60-80%, wenn man in Zahlen denken möchte, vollgepackt, aber nicht zu 100%. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, es ist kein Plädoyer, dass wir faul sein sollen oder dass wir uns irgendwie immer nur zurücklehnen sollen. Jesus hatte viel zu tun, aber nicht zu viel. Ein Riesenunterschied. Wenn wir das mal auch in Bezug auf Nachfolge denken, wir wollen Jesus nachfolgen und dann auch mal weiterdenken, wir wollen Jesus auch nachfolgen in unserem Alltag. Wir wollen Jesus nachfolgen als jemand, der eben auch mit Unterbrechungen umgegangen ist. Was macht das mit unserem Alltag? Was macht das mit unserem Alltag? Mit mir macht es eben genau das, dass ich mir versuche, ganz bewusst Zeit für Unterbrechungen einzuplanen. Ganz bewusst eben nicht immer bis zur Belastungsgrenze voll zu packen, sondern ganz bewusst immer nur 60-80% zu machen, damit dafür ganz bewusst Zeit übrig bleibt. Es gibt einen bekannten Pastor, John Ortberg heißt er. Und John Ortberg ist nach außen hin ein charismatischer Redner, ein beliebter Bestsellerautor und ein gefragter Speaker. Innen drin sah es bei ihm aber ganz anders aus. Innen drin war bei ihm die Situation, dass er sehr aufgewühlt war, dass er nie zur Ruhe kommen konnte, dass er eben ja absolut rastlos unterwegs war und er gemerkt hat, oh, wenn ich mich jetzt nicht um mein Innenleben kümmere, dann wird das hier ganz, ganz gefährliche Wege annehmen. Und er suchte das Gespräch mit einem christlichen Philosophen namens Dallas Willard. Und John Ortberg schilderte diesem Dallas die Situation. Und Dallas Willard blieb ganz lange ruhig und sagte irgendwann zu ihm: Du musst die Eile aus deinem Leben rücksichtslos eliminieren. Du musst die Eile aus deinem Leben rücksichtslos eliminieren. Und weiter sagte er: Eile ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Eile ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Aussage mitgehen kannst. Ich tatsächlich nicht. Aber wir lassen die einfach mal so stehen, damit sie eine rhetorische Kraft entfaltet. Eile ist der größte Feind unseres geistlichen Lebens. Auch wenn wir zwar Eile und Stress nicht so stark in der Bibel finden, finden wir andere Perspektiven, denen wir nur nachkommen können, wenn wir nicht in Eile sind. Zum Beispiel, wenn wir in Eile sind, sind wir nicht fähig zu lieben. Macht mal den Test nächste Woche am Sonntag. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Du bist vielleicht gerade unterwegs, du möchtest zur Kirche fahren. Du merkst, guckst auf die Uhr, oh oh, es ist schon alles ganz schön knapp gerade dran. So, jetzt bist du aber zu Hause und dein Mann muss irgendwie noch unbedingt die Haare stylen, weil noch irgendwas passt. Die Frau muss vielleicht irgendwie noch schminken. Die Kinder sind vielleicht noch nicht mal aufgestanden. Oder müssen sich noch irgendwie die Zähne putzen. Und du bist eigentlich schon viel zu spät dran. Und dann frag mal später: Wie habt ihr mich auf der Autofahrt empfunden? Habt ihr den Eindruck gehabt, dass ich euch lieb habe? Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich offensichtlich, ne? Wenn wir in Eile sind, sind wir nicht in der Lage, Menschen zu lieben. Ich nehme nochmal die Autosituation, wenn wir in Eile sind, gibt es auch ganz andere Sachen, die wir nicht machen können. Zum Beispiel kenne ich das immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin und gestresst bin, weil ich schon zu knapp dran bin und irgendwie einen tollen Song in meiner Spotify-Playlist höre oder im Radio, vielleicht die Sonne aufgeht oder gerade untergeht und eigentlich alle Umstände gerade irgendwo zeigen, es ist gerade ein wirklich sehr, sehr schöner Moment. In dem Augenblick bin ich nicht in der Lage, mich irgendwie zu freuen. Ich kann das, was gerade passiert im Hier und Jetzt, nicht genießen. Warum? Weil ich die ganze Zeit nur davor bin zu denken, ja, warum fährt diese Person in der 50er-Zone 45 und nicht 50? Wenn wir in Eile sind, sind wir nicht in der Lage, uns zu freuen. Und das Gleiche ist auch mit Frieden. Wir haben keinen innerlichen Frieden. Wir sind nicht ausgewogen innerlich, wenn wir in Eile sind. Das sind jetzt mal nur drei Beispiele. Wir können nicht lieben, wir können uns nicht freuen, wir haben keinen inneren Frieden. Warum? Weil wir eben so gestresst sind. Also mach mal langsam, ganz bewusst das Leben zu verlangsamen. Vielleicht sitzt du hier vorne, hier im Gottesdienst und fragst dich, ja, aber bin ich eigentlich so gestresst? Ich bin mir gar nicht hundertprozentig so sicher. Die Autorin Ruth Holly Barton nennt ganz viele unterschiedliche Kennzeichen für Rastlosigkeit. Eine erste Kennzeichen ist, dass man besonders reizbar ist. Ne? Vielleicht kennt ihr so Situationen aus eurem Haushalt oder vielleicht auch mit Freunden. Dort, wo irgendwie alles gerade sehr, sehr, sehr hitzig ist, dass man auf einmal, man ist innerlich sehr reizbar, man ist sehr aufgewühlt. Oder es geht häufig einher mit einem zweiten Kennzeichen, nämlich, dass man überempfindlich reagiert. Ne? Dass man auf einmal irgendwie in Socken liegen lässt oder das Handtuch falsch aufhängt und auf einmal droht es zu eskalieren. Also ein paar Kopfnicken sehe ich hier, also ein paar Situationen habe ich getroffen. Solche Situationen passieren häufig dann, warum? Weil man eben vorher so gestresst oder so in Eile ist. Es eskaliert auf einmal und aus einer Mücke wird ein Elefant. Ja? Ein drittes Kennzeichen ist aber auch eben, dass man sehr ruhelos ist. Ich selbst habe es bei mir häufig so erfahren, dass ich versuche immer am Sonntag meinen freien Tag zu machen, dass ich 6 Tage dann aber manchmal komplett durchmaloche, in Anführungsstrichen, 5 Tage dann arbeiten und am Samstag versuche ich dann noch irgendwie alles zu schaffen, was irgendwie noch geht mit Auto putzen und vielleicht Haushalt noch sauber machen und so weiter und so fort und bin dann bis abends, Samstagabend damit komplett beschäftigt und bin dann am Sonntag nicht mehr in der Lage, irgendwie überhaupt noch abzuschalten, weil wir Menschen nicht wie so ein Schalter funktionieren, der jetzt sagt, zack, und jetzt mache ich ihn einfach mal frei. Sondern ich merke, dass ich schon am Samstag sogar das einleiten muss, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich mache ganz bewusst schon mal Mittagsschlaf oder ich mache nur morgens meine Sachen und höre dann ab Mittag auf oder mache nur nachmittags meine Sachen und vormittags entspanne ich und brunche ich oder was auch immer, damit man am Sonntag irgendwie zur Ruhe kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist man häufig sehr ruhelos und ich kenne das selber, dass ich dann manchmal sogar am Sonntag einfach auf dem Sofa sitze oder im Bett liege und ich kann nicht schlafen, ich kann nicht entspannen, weil ich die ganze Zeit noch daran denken muss und weiß, was wieder alles nächste Woche ansteht. Eine vierte Sache ist eben auch, dass man ununterbrochen tätig ist, auch eben in der Woche. Man kommt von der Arbeit und muss unbedingt noch das Gartenhäuschen ausräumen. Man kommt nach Hause und man muss unbedingt noch die Küche putzen. Man kommt nach Hause von einem Arbeitstag und muss noch dies und jenes tun. Man ist ununterbrochen tätig. Die 40-Stunden-Woche reicht nicht, sondern man muss noch ganz, ganz viel obendrauf packen. Man wird gefühlskalt. Genau das Gegenteil, auch sehr extrem von reizbar überempfindlich, wo man gefühlt nur so fühlt die ganze Zeit, sondern man ist gefühlskalt. Man stumpft ab, weil man die ganze Zeit nur noch funktionieren muss. Man kann sich nicht mehr daran erinnern, wenn man das letzte Mal geweint hat. Man kann sich nicht daran erinnern, wann man das letzte Mal von einem Lied berührt wurde oder einer Predigt oder einem Film oder einem Gespräch. Man stumpft innerlich ab. Prioritäten gehen verloren. Man macht nicht mehr das, was wichtig ist, sondern nur noch das, was dringlich ist. Man ist die ganze Zeit nur noch am Reagieren und nicht mehr proaktiv am Gestalten. Man merkt auf einmal vielleicht über die Jahre, Moment mal, ich bin vielleicht beruflich, privat, wo ganz anders rausgekommen, wo ich eigentlich ursprünglich mal hin wollte. Aber weil man die ganze Zeit sich so vollgeballert hat mit so vielen Aufgaben, ist man nur dabei, immer abzuarbeiten, nur abzuarbeiten und kann nicht proaktiv gestalten. Ein nächster Punkt ist, dass man sich isoliert. Isolation ist ganz bewusst als eine dauerhafte Abschottung gegenüber Menschen zu beobachten. Und gerade dort, wo man zum Beispiel vielleicht merkt, ey, ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal mit Freunden unterwegs war. Meine Freundeskreise vernachlässige ich, weil ich so viel schaffen muss. Beruf steht über Beziehung, obwohl wir Menschen eigentlich ganz häufig Beziehungswesen sind. Ein nächster Punkt, der vorkommt, ist eine mangelnde Pflege des Körpers. Man lässt auf einmal das regelmäßige Duschen in dem Sinne aus, dass man vielleicht nur noch jeden zweiten Tag duscht. Der Bart, der mal wieder rasiert werden musste, lässt auf sich warten. Die Fingernägel wachsen vielleicht länger, als man sie pflegen sollte. All diese unterschiedlichen Kennzeichen und noch vieles mehr deutet eben darauf hin, dass man gerade sehr gestresst ist. Man flieht aus der realen Welt. Man kann nur noch dann abschalten, wenn man irgendwie digital unterwegs ist. Man kann nur noch abschalten mit Netflix, Prime, Disney Plus oder was auch immer man irgendwie gerade so für Streamingdienste in Anspruch nimmt oder mit Free TV. Man flieht, man muss Fernseher gucken, man muss das Smartphone anhaben, damit man irgendwie auf andere Gedanken kommt. Und ein letzter Punkt, geistliche Disziplinen entgleisen. Das heißt, man hat keine Ahnung mehr, wann man zum Beispiel mal einen ausgiebigen Gebetsspaziergang gemacht hat. Wenn man das letzte Mal für sich selbst vielleicht einfach mal in der Bibel gelesen hat. Das letzte Mal, wo man gefastet hat. Wo man das letzte Mal, wo man die Disziplin des Feierns, des Miteinanderseins, der Gemeinschaft irgendwie ganz bewusst so explizit praktiziert hat. All diese unterschiedlichen Dinge passieren auch hier. Man reagiert nur, man gestaltet nicht mehr proaktiv mit, sodass das Innenleben auch in einer inneren Balance ist. Also mach mal langsam. Mach mal ganz bewusst langsam. Ich möchte enden mit zwei geistlichen Disziplinen, die ganz bewusst das Leben wieder entschleunigen können, die das Ganze wieder etwas ruhiger lassen werden können. Und die erste geistliche Disziplin ist die Disziplin der Einsamkeit und des Sabbatpflegens, habe ich das mal genannt. Einsamkeit bedeutet nicht eben Isolation, dauerhaftes Abschotten, sondern ganz bewusst immer wieder Situationen zu suchen, in denen man sich zurückzieht, um wieder die Nähe zu Gott zu suchen. Ich persönlich versuche das immer wieder am Sabbat zu praktizieren, weil es eben vom Schöpfungsrhythmus, zumindest nach 1. Mose 1, genau immer dieser siebte Tag ist, wo Menschen ruhen, wo sie entschleunigen, wo sie wieder zur Ruhe kommen können. Und ich finde das ganz spannend. Häufig lesen wir die Evangelien so, dass Jesus am Sabbat heilt, um irgendwie den Schriftgelehrten zu zeigen, ha, ihr denkt viel zu gesetzlich, ihr denkt viel zu eng oder so. Aber was ist, wenn dahinter eine andere Intention steckt, dass Jesus am Sabbat heilt? Nämlich um zu zeigen, wofür der Sabbat eigentlich da ist. Nämlich, dass Menschen wieder ganz werden. Dass Menschen wieder heile werden. Dass Menschen geheilt werden. Der Sabbat ist dafür eine sehr gute Möglichkeit, ganz bewusst am siebten Tag oder in irgendeinem Tag auf jeden Fall in der Woche, wo man diese Ruhe pflegt, wo man auch ganz bewusst einsam wird, um die Nähe zu Gott zu suchen und das irgendwie als Reflexionszeit zu nutzen. Ich finde das gerade an 1. Mose 1 ganz spannend, weil es einmal einen Blick von menschlicher Seite gibt und dann von göttlicher Seite. Die menschliche Seite ist von, wenn man jetzt mal von den Urmenschen ausdenkt, sie wurden am sechsten Tag geschaffen und am siebten Tag kommt der Sabbat, die Ruhe. Das heißt, die Menschen werden geschaffen und müssen nicht sofort arbeiten, 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 ballern, 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 sondern sie werden geschaffen und dürfen ruhen. Sie dürfen erst sein und dann erst kommt es zu Tätigkeiten. Und ich finde das total spannend, weil das eben dabei hilft, dass man eben vorausschauen kann. Ganz bewusst am Sonntag, wenn das jetzt zum Beispiel der Ruhetag ist, zu fragen, was steht nächste Woche eigentlich an? Wo möchte ich nächste Woche ganz bewusst nach dem Reich Gottes trachten? Wo möchte ich Barmherzigkeit, Liebe, Freude, Frieden, Gerechtigkeit, wo möchte ich das in meinen Berufs- und privaten Alltag, in meinen familiären Alltag integrieren? Ne? Proaktiv werden. Wo möchte ich mir ganz bewusst bestimmte Dinge vornehmen für die nächste Woche? Aber dann auch eben zurückschauen aus göttlicher Perspektive, aus menschlicher nach vorne, aus göttlicher zurück. Gott hat sechs Tage geschaffen und schaut dann am siebten Tag zurück. Also reflektieren, was was ist diese Woche alles so passiert? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Wo muss ich vielleicht eben nachjustieren? Ich fand es ganz interessant, es gibt einen Reflexionstipp, den habe ich erst letztens gelesen, deswegen habe ich ihn noch nicht so häufig angewandt, aber ich fand ihn sehr hilfreich. Die Fünf-Finger-Reflexion. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was mitbekommen habt. Einmal der Daumen. Was lief gut? Was lief gut diese Woche? Wofür bin ich dankbar? Dann der Fingerzeig. Was möchte Gott mir diese, oder was wollte Gott mir diese Woche zeigen? Worauf wollte er deutlich machen? Was wollte er mir deutlich machen? Dann eben der Mittelfinger. Was stinkte mir diese Woche gehörig? Was stört mich? Was hat mich aufgewühlt? Was lief nicht gut? Dann der Ringfinger als Beziehungsfinger. Welche Beziehungen habe ich diese Woche gepflegt? Ne? Welche Taten auch hier? Welche Taten mir gut? Welche Taten mir nicht gut? Wo konnte ich investieren? Auch bei anderen Menschen. Wo habe ich Beziehungen gepflegt? Und der kleine Finger, was kam zu kurz? Ne? Wo habe ich vielleicht gemerkt, oh, hier habe ich eigentlich eine Priorität, die ist diese Woche aber verloren gegangen und die möchte ich eben ganz bewusst in der nächsten Woche wieder reflektieren. Also was lief gut, was will Gott mir zeigen, was lief gar nicht gut, Beziehungen, welche habe ich gepflegt und was kam zu kurz. Diese Sachen können dabei helfen, vielleicht ganz bewusst mal den Alltag und die Woche zu reflektieren. Und eine zweite geistliche Übung neben der Einsamkeit und des Sabbats, eine zweite geistliche Übung ist die der Genügsamkeit. Vielleicht könnte man sie auch nennen Zufriedenheit. Paulus selbst, und das finde ich total spannend, schreibt in Philipper 4, er gibt ja eine ganz hilfreiche Perspektive, wie er das Thema Zufriedenheit nimmt. Er schreibt ab Philipper 4, Vers 11, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ich finde das so eine schöne Haltung, die Paulus im Philipperbrief deutlich macht. Es geht ganz bewusst darum, Zufriedenheit, Genügsamkeit zu praktizieren. Viele Mönche haben versucht, genau das im Laufe der Kirchengeschichte zu integrieren und auch als Nachfolge von Jesus zu verstehen, ganz bewusst auch auf Dinge zu verzichten, Besitz sogar teilweise abzugeben. Warum? Damit man zufrieden wird. Das ist genau das Gegenteil tatsächlich von einem reinen Kapitalismus. In einem reinen Kapitalismus gibt es genau die Strategie, man muss immer Hunger nach mehr wecken. Ne? Wachsen, 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 wachsen. Es geht immer nur, wenn es immer weiter nach oben geht. Dem ganz bewusst auch diese geistige Disziplin entgegenzusetzen und Zufriedenheit zu üben, zu wissen, ich brauche nicht noch mehr kaufen, um zufrieden zu sein, sondern ich kann auch schon im Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Und ich möchte ganz bewusst sogar mal darauf zu verzichten, noch etwas Neues zu kaufen, noch mehr neue Kleidung, noch ein neues Auto, noch ein neues Haustier, noch ein was auch immer, um ganz bewusst im Hier und Jetzt zufrieden zu sein, genügsam zu sein, zu wissen, Gott, du hast mich schon so reich beschenkt. Danke dir dafür. Ich brauche nicht noch mehr. Ich kann mit dem leben, was ich habe. Oder vielleicht sogar ganz bewusst zu sagen, ich möchte ganz bewusst sogar Besitz abgeben, Gott, weil ich auch mit weniger klarkommen kann. Und ich sehe, bei anderen geht es eben nicht so gut aus. Das können Übungen sein, geistliche Übungen, die mal über Bibellesen und Beten darüber hinausgehen, die aber trotzdem eine sehr, sehr starke, für mich geistige Komponente haben, nämlich, dass man dadurch in der Zufriedenheit wächst und damit auch vor Gottes Gegenwart und in Gottes Gegenwart immer wieder dankbar sein kann für das, was man eben gerade schon einfach so hat. Ich möchte dich einladen, aber ganz bewusst Ruhe zu finden in Christus. Ganz bewusst in Jesus göttliche Ruhe zu finden, die neben einer körperlichen Ruhe auch eine innerliche Ruhe einhergeht. Warum? Weil Jesus eben uns auch als Erlöser vorgestellt wird, der ganz bewusst die Last von uns nehmen möchte, der ganz bewusst Sünden, die uns plagen, von uns nehmen möchte. Bei diesem Jesus Ruhe zu finden. Vielleicht gerade auch nochmal ganz bewusst gleich in dem Lobpreisblock, der kommt in dem Anbetungsteil. In Christus zu ruhen, bei ihm Frieden zu finden und ganz bewusst die Lasten und Sorgen, die einen rumtragen, ganz bewusst vors Kreuz zu bringen, vor Christus zu bringen, vor Gottes Thron zu bringen und davon loszulassen, damit wir nicht immer so stark in Eile sind und so gestresst sind. Und deswegen möchte ich schließen mit Matthäus 11 als eine Einladung und eben auch als Abschlussgebet dieser Predigt. Kommt alle her zu mir, sagt Jesus, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürge euch keine unerträgliche Last auf. Amen.